Ja, wenn wir nun mit dem zweiten Petrusbrief beginnen, dann lesen wir ihn ja als solchen, der nicht nur zum Anfang des Glaubens dienlich ist, so wie die Apostel ja das Evangelium in alle Welt tragen sollten, sondern zugleich auch als ein Brief, der das Ende der Gemeinde Jesu auf Erden beschreibt, was auf die Gemeinde Jesu hinzukommt. Denn die Wanderschaft der Gemeinde Jesu, und dazu gehören wir ja, ist nicht immer gleich. Mal geht es über Höhen, mal sehen wir viel Segnungen um uns herum und dann gibt es wieder Begrenzungen. Heute Morgen haben Geschwister auch gebetet für Missionare und auch für Glaubensgeschwister in der Welt, die verfolgt werden, die getötet werden, die mit Gottlosigkeit in ihrer Umgebung zu tun haben, die so überhand genommen hat, dass sie kaum Raum haben, ihren Glauben frei zu bezeugen. All das ist im Laufe der Zeit für die Gemeinde Jesu vorhanden. Und wir sollen diesen wachen Blick haben, dass wir, so wie es ja heute hinlänglich oft getan wird, nicht ein Wohlfühl-Evangelium haben, ein Wohlfühl-Christentum, das uns immer nur umschmeichelt, das uns immer nur trägt, das uns immer nur wieder aus der Tiefe herausholt, sondern auch ein Christentum, ein Bekenntnis zu Jesus, was den Widerständen der Welt entgegenstehen kann und bereit ist auf das Ende, bereit ist auf die Zukunft des Herrn Jesus Christus. Wenn er nämlich kommt, dann will er keine müde Gemeinde vor sich haben, sondern eine, die innerlich so gestärkt ist, dass sie mit Jubel ihm entgegengeht und nicht mit Klageliedern, Herr, wie war doch alles so schwer, sondern wir freuen uns, dass du uns geführt hast, durch alle Tiefen hindurch, durch die Engpässe hindurch. Du warst immer der Sieger und der Herr. Dazu dienen auch die Briefe, die die Apostel an die Gemeinden schreiben durften. Ich lese heute die ersten beiden Verse vom zweiten Petrusbrief, die Grußverse, einleitenden Verse, und das Ganze heute Morgen unter dem Thema Berufen und Beauftragt. Da heißt es Simon Petrus, er nennt also seinen Namen, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also schon im Vorspann werden viele Dinge angesprochen, die notwendig sind für ein gesundes Glaubensleben. Zunächst einige Informationen noch über die Zeit, in der das geschrieben worden ist. Es war ja das Ende der 70er Jahre nach Christus, wo Petrus ja bereits auch schon und die anderen Apostel merkten, welche Kraft und Gewalt von der Herrschaft Roms ausging. Rom hat ja viele Christen verurteilt, viele Christen ermordet, den Tieren vorgeworfen, gekreuzigt. Zu denen gehörte dann auch Petrus, der in Rom gekreuzigt wurde. Und das ist die Zeit, wo auch der Apostel Paulus enthauptet worden ist in Rom. Ja, da machte sich die Macht des Antichristen schon auf in dem Nero, der die Christen erbarmungslos verfolgte und sie für seine Machenschaften, für seine Sünden als Schuldige darstellte. Er steckte die Stadt Rom an und hat gesagt, das waren die Christen. Die waren das. Die müssen leiden. Die sind mir sowieso zuwider. Somit hat also der Petrusbrief Ähnlichkeit auch mit dem zweiten Timotheusbrief, in dem ja Paulus Ähnliches schreibt und auch das Ende der Zeit anspricht. Beide Apostel waren in dem Zustand, sie wussten, sie werden bald abberufen werden. Und wenn wir abgerufen werden, Was machen wir als Eltern, wenn wir wissen, jetzt nächste Woche ist unsere letzte Woche? Dann telefonieren wir noch schnell mit unseren Kindern und geben ihnen noch ein paar Hinweise, dass sie ja festbleiben auf dem Weg des Herrn. Und so wusste Petrus, dass er bald seine Hütte ablegen muss. Paulus wusste auch, dass er bald aufgenommen wird in die Herrlichkeit und schrieb davon, dass die Gläubigen nicht verzagen sollen in den Stürmen der Zeit. Und wenn wir, liebe Geschwister, heute hineinschauen in unsere Zeit, merken wir, dass Christen sehr wankend geworden sind. Manche hatten ja nur den Namen Christ und sie waren noch nie Kinder Gottes. Und sie driften natürlich ganz stark dann in den Kompromiss und in die Weltlichkeit ab. Aber auch andere, die Kinder Gottes sind, wissen mit den Gegebenheiten unserer heutigen Zeit oft nicht umzugehen und versuchen doch noch irgendwie sich mit dem Strom der Zeit zu arrangieren. Und vor diesem warnten die Apostel, vor dem Abfall vom Glauben, dass man passiv wird, dass man sagt, es hat sowieso keinen Zweck mehr, sich als Kind Gottes in dieser Welt zu bewegen, denn alle sind ja gegen mich, alle sind gegen den Glauben. Und jetzt ziehe ich mich zurück in meine vier Wände und lebe nur für mich allein. Diese Zeiten sind da gewesen, sie sind immer wieder da und sie werden ganz streng kurz vor der Wiederkunft Jesu da sein. Aber mittendrin soll das Zeugnis des Glaubens immer wieder auf den Leuchter gestellt werden. Wir sollen nicht verzagen und nicht schweigen. In 2. Timotheus 3, ich lese das mal parallel, so im Vorspann, damit wir das miterkennen, schrieb ja Paulus ganz genau von diesen letzten Zeiten und mahnt, dass wir in dieser letzten Zeit, wo es drunter und drüber geht, festbleiben sollen. In Kapitel 3, das sollst du wissen, dass in den letzten Zeiten und Tagen schlimme Zeiten kommen. Schlimme. Und wenn wir hören von diesem neuen Pfarrgesetz, dass die homosexuellen Paare im Pfarrhaus leben können, das sind schlimme Zeiten. Dass die homosexuellen Paare dann an der Kanzel stehen dürfen und da irgendetwas aus der Bibel vorliegt. Schlimme Zeiten. So, es werden schlimme Zeiten sein. Die Menschen werden viel von sich halten. Sie sind geldgierig. Das merken wir auch im religiösen Sinne. Versucht man überall nur, das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Nicht das Evangelium zu geben, nicht auf den Herrn zu vertrauen, sondern was kannst du bezahlen? Wir brauchen dein Geld, geldgierig. Sie sind prahlerisch. Sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt und nicht Jesus Christus. Sie sind hochmütig, sie lästern, sie sind den Eltern ungehorsam. Und diese Beschreibung, liebe Geschwister, bezieht sich nicht nur auf Weltmenschen. Da müsste man das ja nicht beschreiben. Einfach aus dem Grunde, sie sind eben Weltmenschen. Da geschieht das sowieso, zu jeder Zeit, nicht nur zur letzten Zeit. Aber unter denen, die da sagen, dass sie gläubig sind, geschieht das. Unter denen, die nur den Namen des Christus tragen, aber selbst keine Christen sind und die wankelmütig sind, die sind unversöhnlich. Habe mich gefreut, heute Morgen im Gebet auch gehört zu haben, dass jemand gebetet hat darum, dass die Christen immer wieder vergebungsbereit sind. Auch wenn sie verfolgt werden, auch wenn sie geschlagen werden. Dass sie nie aufhören, vergebungsbereit zu sein. Das brauchen wir, damit der Widersacher uns nicht zurückdrängt in das Fleisch, in die Welt. Aber es wird leider viele geben, die dann unversöhnlich sind, die nicht mehr vergebungsbereit sind, verleumderisch, zuchtlos, wild, sind dem Guten eigentlich Feind, sind Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben dann mehr das zeitliche Leben als ihren Heiland. Paulus sagt, das wird zu den letzten Zeiten geschehen. Und er mahnt gleicherweise nicht nur Timotheus, sondern durch ihn auch die, die er unterrichtet, festzubleiben am Herrn, wachsam zu bleiben, nicht nachzugeben, nicht zurückzugehen innerlich, nicht passiv zu werden. Darum also der dringende Aufruf auch des Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, im 10. Vers lesen wir das ja dann: Macht eure Berufung und Erwählung fest. Macht sie fest. Manchmal sage ich auch so in der Berliner Gemeinde, dass wir jeden Tag neu uns bewusst sein sollen, wem wir gehören. Jeden Tag müssen wir neu beginnen mit Jesus. Und wieder dankbar sein, dass wir heute mit Jesus leben können. Dass er sein Blut für uns vergossen hat, heute. Und dass wir heute sein Eigentum sind. Berufung und Erwählung festmachen. Denn wenn diese Zeiten noch enger werden, wo der Abfall stärker wird und die Ungerechtigkeit überhand nimmt, können wir nicht bestehen, wenn wir unsere Berufung nicht festgemacht haben. Wenn wir uns nicht immer wieder vergegenwärtigen, wem wir gehören und wer ein totales Anrecht auf unser Leben hat. Es sind ja nicht Menschen, die ein Anrecht auf unser Leben haben, sondern es ist Gott in Jesus Christus. Er hat uns erkauft. Und wiederum nicht nur Petrus schreibt das hier in dem 10. Vers, sondern auch der Apostel Paulus. Ich lese da mal nur einige kurze Verse, die das unterstreichen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 58, tönt das auch genauso durch, dass der Apostel dann sagt: Meine lieben Brüder, seid doch fest, also macht das fest, seid unerschütterlich. Also das sind gewaltige Aussagen, die deutlich machen, weicht bitte nicht ein Millimeter von dem gewonnenen Glauben ab. Macht das jeden Tag fest, dass ihr wisst, wo ihr hingehört, und nehmt immer mehr darin zu an dem Werk des Herrn. Wenn wir so Umschau halten, dann haben wir den Eindruck, dass die Christen am Werk des Herrn immer mehr abnehmen in unserer Zeit. Das Werk des Herrn ist gar nicht mehr so wichtig wie der Alltag. Der Alltag wird immer wichtiger bei vielen. Die kleinen Dinge des Alltags, stundenlang beschäftigt man sich damit. Aber das Werk des Herrn, das heißt das Werk, was er in uns tut und was wir nach außen tragen sollen. Missionarische Gedanken, Gebet, wenn ich jemand aus dem Hause treffe, Herr, schenke, dass ich ihm freundlich begegne. Kann ja sein, dass ich beim Verlassen des Hauses irgendeinen Mieter des Hauses treffe. Das heißt hinzunehmen zum Werk des Herrn. Nicht gleichgültig den Menschen begegnen. Wenn ich einkaufen gehe, Herr, schenke mir, dass ich in dem Geschäft mich so bewege, dass ich kein Anstoß bin. Freundlich. Selbst wenn man mir auf den Fuß tritt, selbst wenn sich jemand vordrängelt an der Kasse, selbst wenn ich nicht verstanden werde, dass ich freundlich bleibe. Zunehmen am Werk des Herrn. Das sagt der Apostel Paulus hier. Weil ihr wisst, das wisst ihr ja als Kinder Gottes, dass eure Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich ist. Oder lesen wir noch eine andere Stelle im Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 23. Wo Ähnliches gesagt wird, immer wieder der Tenor festzubleiben. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist in allen Geschöpfen unter dem Himmel, dass ihr fest bleibt und nicht weicht. Was das bedeutet, das werden wir uns dann auch noch erklären. Oder Hebräer 3, lesen wir da noch eine Stelle zu dem Festbleiben und Festmachen. Vers 6. Christus war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus seid ihr oder sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Festhalten. Und in Vers 14, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Es ist also eine gewaltige Aufforderung, auch in diesem Petrusbrief, den wir nun schrittweise durchgehen werden, eine Aufforderung, in dem gewonnenen Glauben zu bestehen, gefestigt zu werden und zuzunehmen in der Freude auf die Wiederkunft Jesu. Dass wir nicht sagen, oh Herr, komm noch lange nicht, sondern komme bald. Und das mit einem freudigen Herzen. Dass die Sehnsucht nach der Begegnung mit ihm immer mehr steigt und somit auch die Liebe zu den Mitmenschen, dass sie auch mitkommen. Denn je mehr ich meinen Heiland liebe, desto stärker ist auch der Wunsch in mir, dass andere ihn auch kennenlernen, weil es nichts Besseres gibt. Und darin sollen wir ermahnt und ermuntert werden, festmachen, festbleiben. Das soll also nicht nur ein Wunsch sein, ein frommes Wortespiel, was wir mit diesen Worten treiben, sondern es soll sich beweisen in der Tat in unserem Leben. So, dass wir einfach das tun, was der Herr Jesus auch den Jüngern sagte oder denen, die einfach auf ihn trauten. Wir lesen in Matthäus 19 über diese Frage eines reichen Jünglings, der ja gläubig war. Er war ja gläubig, er glaubte an Mose und die Propheten, er versuchte, das Wort Gottes, die Gebote zu halten. Er wollte wirklich Gott gefallen. Und dann kam er zu Jesus und fragte, was er noch tun soll, damit er selig wird. Und der Herr hat ihn ja dann abgefragt, hast du das und das getan, du kennst ja die Gebote, jawohl, das habe ich. Und dann sagt er, gut, wenn du noch etwas hinzutun willst, dann mach etwas ganz Entscheidendes. Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und das Entscheidende kommt jetzt am Ende dieses Satzes. Nicht, dass man alles gleich verkaufen muss, aber vom Herzen getrennt sein muss. Komm und folge mir nach. Dann bist du richtig. Folge mir nach, sagt der Herr. Und das soll der Tenor sein aller Kinder Gottes. Immer fragen, Herr, wo bist du? Ich will dir folgen. Heute an diesem Tag. Herr, wie redest du? Ich will reden wie du. Ich will mich einfach deiner Rede dem Nächsten gegenüber anpassen. Herr, wie handelst du? Ich will das einfach mittun. Komm, folge mir nach. Ganz kurze Worte sagte der Herr zu diesem, der wirklich ernst machen wollte mit der Verbindlichkeit mit Gott. Und das sollen auch wir lernen. Nun zu diesen Grußworten, die hier Petrus anfangs des Briefes stellt. Er stellt sich ja vor, namentlich. Er macht aber in diesen einleitenden Grußworten etwas deutlich. Er macht klar, dass dieser ermahnende Brief nicht ein menschlicher Brief ist. Er macht deutlich, dass er nicht von Mensch zu Mensch redet, sondern dass das, was hier geredet wird, Gottes Wille und Wort ist. Liebe Geschwister, wir müssen auch diesen Unterschied immer wieder erkennen. Wir wissen, in unserer Zeit wird die Bibel oft zu einem Menschenwort gemacht. Man denkt, das hat der Mensch Paulus geschrieben, das hat der Mensch Petrus geschrieben, das hat der Mensch Mose, wenn überhaupt Mose, wenn er existiert hat, geschrieben und so weiter. Und ein Theologe, der sagte dann mal, ja, also die Bibel, sie dient mir nur so ein bisschen als Grundlage für meine Worte. Aber nicht als das maßgebliche Wort. Ich nehme mir mal was da heraus, um eine Grundlage für meine Predigten zu haben. Er lässt das Wort nicht zu sich reden. Es ist dann menschlich. Und wir wissen auch, im Dritten Reich hat man das sehr stark unter den deutschen Christen betont. Die Paulusbriefe, das war Paulus. Nur die Evangelien, die Herrenworte galten. Deswegen stand man in den Versammlungen nur zur Lesung des Evangeliums auf. Wurde ein Bibeltext aus dem Brief gelesen des Paulus, blieb man sitzen. War ja nicht so wichtig. Ist ja nur Paulus. Ja, da kann ja auch noch jeder andere was sagen. Nein, Petrus macht hier deutlich, ein Apostel Jesu Christi, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Was jetzt kommt, das kommt nicht von mir, will ich sagen. Das kommt von dem lebendigen Gott. Denn er sorgt für euch. Er hält Fürsorge. Ich, Petrus, so hätte er sagen können, kann für euch nicht sorgen. Ich, Petrus, kann keine Fürsorge halten. Mit meinen besten Worten geht das nicht. Nur Gott selbst kann das tun über eure Seele. Darum müsst ihr auf ihn achten, denn er will, dass ihr das ewige Ziel erreicht. Wir Menschen wollen das ja oft nicht. Woran können wir das erkennen? Indem wir oft negative Gedanken über andere haben. Die negativen Gedanken über anderen signalisieren, ich will gar nicht, dass es dem gut geht. Würde ich wollen, dass es dem anderen nur gut geht, würde ich nur positive Gedanken, einladende über ihn haben, das Negative beiseite lassen, weil ich ihm ständig wünsche, dass er ein glücklicher Mensch ist und das Lebensziel erreicht. Aber wir reimen uns manchmal als Menschen aneinander auf und wünschen ihm vielleicht, dass er auch mal eins aufs Haupt kriegt, damit er endlich mal weiß, was Sache ist. Ja? Wir merken, wir Menschen können einander nicht recht helfen. Und das will Petrus klar machen, nur Gott selbst kann eure Seelen bewahren und zum Ziel führen. Darum müsst ihr den Unterschied machen zwischen Mensch und Gott. Ich bin, sagt er, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Das steht fest im Raum. Und dass Gott für uns sorgen will, sagt auch der Herr schon in Matthäus 24, in seiner Endzeitrede, spricht er davon, dass alles darauf ausgerichtet ist, dass die, die an Gott glauben, nicht zu Schanden werden sollen, sondern das Ziel erreichen. Matthäus 24, Vers 22, da wird seelsorgerlich gesagt, wenn diese Tage der schweren Zeit nicht verkürzt würden, dann würde ja kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden sie verkürzt. Gott sorgt für uns, dass wir durchkommen. Es ist seine Fürsorge. Es ist nicht die Fürsorge eines Menschen, sondern die Fürsorge des lebendigen Gottes. Wir sollen also bestehen können. Auch in 1. Korinther 10 sagt das der Apostel Paulus, er weist dabei auch auf die Fürsorge Gottes hin und sagt, es wird euch nichts so stark begegnen, dass ihr nicht überwinden könnt, sondern ihr könnt es durch die Gnade des Herrn. Vers 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt, er lässt euch nicht versuchen, über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also wer hat hier Fürsorge gehalten? Ein Mensch? Nein, Gott selbst. Er hat dafür gesorgt, dass du und ich durchkommen können. Er sorgt dafür, dass du nicht mehr versucht wirst, als du es tragen kannst. Wir haben oft den Eindruck, das ist zu viel. Nein, nein. Was uns, ich sag mal, das schwache Wort zugemutet wird, ist unter der Fürsorge Gottes so eingeteilt, dass wir es ertragen können, wenn wir uns nur an ihn halten. Und das will Petrus hier sagen. Ihr müsst Unterschied machen zwischen Menschenwort und Gottes Wort. Haltet ihr euch an Gottes Wort, kommt ihr durch. Ihr werdet alles überwinden können, was euch begegnet. Nichts wird euch kaputt machen. Ja, denn Gott hat dafür gesorgt und sorgt dafür. Diese Worte, die der Petrus hier nennt, er bezeichnet sich ja sehr stark gebunden an Jesus. Er sagt, ich bin ein Gebundener, ich bin ein Knecht oder Sklave, könnte man sagen, und ein Apostel Jesu Christi. Ich bin ein Knecht, das heißt also, ich bin Leibeigen meines Herrn. Und ich bin von ihm berufen als Bote. Ich bin beauftragt. sein Bote zu sein und das zu sagen, was er sagen will. Mit diesem Ausdruck Knecht, Sklave, macht Petrus zugleich deutlich, wenn er sagt Knecht Christi, dass alle irgendeines Knecht sind. Wenn sie nicht Knecht Christi sind, dann sind sie Knecht des Satans, des Geistes dieser Welt. Denn der Herr Jesus sagt ja auch, nur wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Und wer frei gemacht wird, der wird ja nicht in einen Raum des Vakuums gestellt, sondern er wird zugleich gebunden an den, der ihn befreit hat. Knecht Christi. Petrus macht das ganz deutlich, denn vorher war er kein Knecht Christi, obwohl er Jesus folgte durch Israel. Aber Knecht war er noch nicht. Das werden wir an einigen Stellen gleich mal lesen. Knecht Christi heißt doch, ich lebe und darf leben in der Gerechtigkeit, die Gott anerkennt. Ich will und bin kein Knecht mehr der Sünde. Ich bin jetzt ein Knecht der Gerechtigkeit. So steht es auch zunächst im Römer 6, lesen wir mal das. In Römer 6, Vers 16 und weitere. Wisst ihr denn nicht, wem ihr euch zu Knechten macht? Also auch wieder dieses Wort, ja. Um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Ihr müsst ihm gehorsam sein. Wessen Knecht du bist, dem musst du gehorsam sein. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Es sei der Sünde, dann bist du der Sündeknecht, du musst ihr dienen, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Hier werden diese beiden Dinge auch aufgezeigt, die Petrus ja für sich erfahren hat. Er war ein Knecht der Sünde, lesen wir gleich in Matthäus 26 auch, und nun ist er ein Knecht Christi, ein Knecht der Gerechtigkeit geworden. Gott sei gedankt, dass ihr, so schreibt hier Paulus weiter, Knechte der Sünde gewesen seid. Also das seid ihr nun nicht mehr durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Ergeben heißt, jetzt seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Erinnert euch daran. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Knechtschaft der Sünde, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ich muss menschlich davon reden, so will er sagen, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet, dem Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Da gab es überhaupt keine Gerechtigkeit in eurem Leben. Alles, was dort gerecht genannt worden ist, war dennoch ungerecht vor Gott. Diesen krassen Gegensatz sollen wir als Kinder Gottes immer wieder neu erkennen. Und darum bezeichnet sich Petrus gleich am Anfang des Briefes Knecht Christi. Nicht mehr Knecht der Sünde, Knecht der Gerechtigkeit. Und da will ich bleiben und da sollt auch ihr bleiben. Denn nur wen der Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes, frei macht, der ist kein Knecht der Sünde mehr. Und er soll im Leben der Gerechtigkeit stehen und darin dienen. Petrus will also damit deutlich machen im Vorspann zu diesem Brief, dass er nicht mehr ein sich selbst bestimmender ist und jetzt nur den Gläubigen gute Ratschläge geben will nach seiner guten Meinung. Er will deutlich machen, dass er geprägt ist von seinem Heiland, der ihm den Auftrag gibt, die Gemeinde zu segnen mit den Worten, die er sagen darf. Lesen wir mal die andere Seite des Apostel Petrus, der hat es ja erfahren, dass er ein Knecht der Sünde war, obwohl er kein Knecht der Sünde sein wollte. Ja, das müssen wir sagen. Die Menschen wollen ja nicht bewusst dem Teufel dienen. Aber sie können nicht anders, wenn sie nicht befreit sind durch den Herrn. Petrus hatte sich, bevor er ein Knecht der Gerechtigkeit war, sehr für seinen Meister eingesetzt. Matthäus 26, das ist nur ein Beispiel von diesen, Vers 31. Da sagte er der Herr voraus, dass in dieser Nacht, kurz vor seinem Leiden, sich alle an ihm ärgern. Alle werden Ärgernis an ihm nehmen. Es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Was war nun mit Petrus? Knecht der Gerechtigkeit? Er wollte doch seinem Meister dienen. Herr, ich will das Gute tun. Ich werde mich nicht ärgern an dir. Und wenn sie alle sich ärgern an dir, ich mache das nicht. Niemals. Also es war ein großer Wunsch. Und was sagt der Herr? Du bist noch ein Knecht der Sünde. Ich sage dir das auf den Kopf zu. In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Warum? Weil du noch kein Knecht der Gerechtigkeit bist. Du musst der Sünde dienen, so lange, bis ich dich gänzlich befreit habe und du ein Knecht Christi wirst. Petrus widersprach und setzte noch eins obendrauf und sagt, nein, wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten die anderen auch. Und der Herr hat gesagt, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr seid noch nicht Knechte der Gerechtigkeit. Petrus wusste also, wovon er redet. Und jetzt im Brief, ich bin jetzt ein Knecht Christi. Und auch in Matthäus 26 lesen wir dann ab Vers 69 folgendes. Da waren ja ganz einfache Begebenheiten. Petrus saß draußen in dem Hof, da vor dem Gebäude, wo Jesus festgehalten worden ist, vor dem Hohen Rat. Da trat einfach eine einfache Magd zu ihm. Ach, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa. Ich werde dich nie verleugnen, sagt er. Hätte er sagen können, doch, hast du recht, du hast gut gesehen. Ja? Er leugnete vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Genau das, was Jesus zuvor sagte. Petrus, du bist noch ein Knecht der Sünde. Nicht? Und dann ging er hinaus in die Torhalle, da sah ihn eine andere und sagte, dieser war doch auch mit Jesus von Nazareth. Er leugnete nochmal und er schwur dazu und sagte, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Das ist nicht Knecht der Gerechtigkeit. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er sogar an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Dann krähte der Hahn und er wurde ihm bewusst gemacht, dass er ein Knecht der Sünde ist. Ein Knecht der Ungerechtigkeit. Jetzt aber in diesem Brief sagt er, ich bin ein Knecht Christi. Jetzt beherrsche ich mich nicht mehr selbst, sondern was ich sagen darf, sage ich im Auftrag meines Meisters. Ich bin nicht nur ein Knecht Christi, sondern auch ein Apostel. Was heißt denn Apostel? Wer konnte denn Apostel sein? Apostel musste ein Augenzeuge des Erlösungsgeschehens sein, das Jesus Christus für uns vollbracht hat. Ein Apostel musste einer sein, der den Anfang der Lehre Jesu, das Auftreten mitbekommen hat von der Taufe an Jesu bis zur Kreuzigung und zur Auferstehung und zur Himmelfahrt. Er musste ein echter Augenzeuge sein. Ich bin auch ein Augenzeuge. Ich bin ein Knecht Christi und ein Apostel. Er hätte ja gleich drauf losschreiben können und sagen, liebe Gemeinde, jetzt schreibe ich euch mal das. Nein, er musste diese Worte voransetzen um in den Zuhörern, in den Gläubigen, eine Entscheidung zu fordern, dass sie jetzt auf Gottes Wort hören und nicht auf Petrus. Dass sie sagen, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort. Und ich höre darauf, sie ist für mich verbindlich. Verbindlicher als alle Menschenworte. Verbindlicher als das, was mein Nachbar sagt, mein Chef sagt, die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Was mein Mann, meine Frau sagt. Gottes Wort ist verbindlich. Wenn Jesus spricht aus seinem Wort zu mir, habe ich als sein Kind das zu tun. Ohne Wenn und Aber. Und diese Entscheidung fordert er in diesem Grußwort heraus. Das, was ihr hört, müsst ihr, wenn ihr Kinder Gottes seid, auch befolgen. In der Apostelgeschichte 1, als ja doch die Jünger noch so ein bisschen unbeholfen waren, sie wussten nicht, ja, der Herr ist nun gen Himmel gefahren, was geschieht jetzt? Sie hatten festgestellt, dass einer aus ihrer Mitte ausgeschieden war, nämlich der Judas. Der war nicht mehr da, der hat sein Amt nicht bewahrt, so heißt es auch im Psalmwort. Und dann sagten sie, wir müssen unbedingt einen neuen hinzuwählen. Und dann nannten sie die Kriterien, wenn einer hinzugewählt werden kann, muss er bestimmte Voraussetzungen haben. Apostelgeschichte 1, 21. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns aufgenommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also allein schon in dieser Bezeichnung und dass Petrus sagt, ja, ich bin Apostel Jesu Christi, macht er auch deutlich, dass ja die Gefahr besteht, dass in künftigen Zeiten Leute kommen, die behaupten, etwas zu wissen wie ein Apostel, was sie aber nicht wissen. Dass es viele falsche Apostel geben wird, die diese Kriterien überhaupt gar nicht erfüllen, die ein Apostel haben musste. Auch das. Das ist ein Warnsignal. Es gibt keine neuen Apostel, sondern es gibt nur diese Apostel, die der Herr erwählt hat und die auch bestimmte Vollmachten bekommen haben. Darum sollte man auf ihr Wort hören. Auf das Wort anderer muss man nicht hören, auch wenn sie sich als Apostel ausgeben, sondern nur auf die, die der Herr wirklich erwählt hat, die Augenzeugen waren. Auf diesem Dienst, dieser Apostel, die vom Herrn berufen worden sind, die mit bestimmten Gaben ausgestattet worden sind, den Dienst der Propheten wurde und wird die Gemeinde gebaut. Lesen wir auch in dem Brief des Apostel Paulus, Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr, das wird auch an die gewonnenen Heiden gesagt, Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Ihr seid Bürger im Hause Gottes, erbaut auf dem Grund der Apostel. Diese Apostel, die autorisiert waren, durch Jesus Christus das zu sagen, was verbindlich ist. Darum sind die Briefe der Apostel verbindlich. Der Apostel und Propheten, da ist Jesus Christus der Eckstein mittendrin. Er ist es, die treibende Kraft. Also, wir verstehen, wir lesen den Brief nicht nur als einen Brief des Petrus, so wie vielleicht von irgendeinem Kirchenvater, der auch ein paar gute Anweisungen gegeben hat, die ja nicht zu verachten sind. Aber sie sind der Bibel nicht gleichzusetzen, was da ein Kirchenvater geschrieben hat. Das eine ist Gottes Wort und das andere ist ein Wort aus christlicher Erfahrung. Ein Wort, was praktiziert worden war durch den einzelnen Gläubigen. Aber nicht der Bibel gleichzusetzen, muss man radikal trennen. Mir sagte mal ein Pfarrer, ja, von mir aus könnte auch noch ein Brief von Bonhoeffer dabei sein in der Bibel. Könnte man anführen. Sag ich nicht. Bonhoeffer hat hier nichts drin zu suchen. Da kann ja jeder einen Brief schreiben und sagen, das gehört zur Bibel. Nein, wir müssen also auch als Kinder Gottes in unserer Zeit radikal unterscheiden zwischen Bibel und Menschenwort. Sonst werden wir verführt. Zur Zeit der Reformation wissen wir, dass besonders die Schwarmgeister, die Pseudocharismatiker aus Zwickau gekommen sind und haben gesagt, wir brauchen keine Bibel. Das macht alles nur der Geist, der Geist, der wird uns das schon zeigen. Was sagte Luther? Ich haue euren Geist auf die Schnauzen. Ja, so nach seinem Wort. Die Bibel ist das Maßgebliche. Und sie wollten nicht mehr in der Bibel lesen, ja, sondern sie sagen, was dieser Geist, den sie hat natürlich einen falschen Geist, wie die meisten Pseudo-Charismatiker einen falschen Geist haben. Ja, das ist ein religiöser Geist. Denn der Teufel verstellt sich als Engel des Lichtes. Er kann sogar manchen am Bett als Jesus erscheinen. Oder lässt Maria erscheinen. Das macht alles der Satan. Ja, er kann vier Gaben von den spektakulären Geistesgaben der Schrift ahmt er mit Vorliebe nach. Das ist das Zungenreden, das Weissagen, Wunder tun, Kranke heilen. Dieses Zungenreden, das ist also nicht verwunderlich, dass das der Satan nachahmt, denn sie sind auch Engel. Zungenreden ist eine Engelsprache. Ist eine Engelsprache der Engel Gottes, die bei Gott sind, und der abgefallenen Engel, die haben auch eine Engelsprache. Das ist dann auch eine Zungensprache. Eine Sprache, die ein Mensch nicht versteht, die ihm nicht eigen ist. Ja? Und wenn dann der Satan solche Sprache spricht, so eine Engelsprache, dann denken die Leute, es sei der Heilige Geist. Ist aber der Geist von unten. Das zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch und wir haben gerade im letzten Jahrhundert spektakuläre Aufbrüche diesbezüglich erlebt, die dann vom Geist Gottes gestraft worden sind. Darum ist es also sehr wichtig, immer zu wissen, die Bibel ist allein Gottes Wort und die Gemeinde gründet sich auf die Apostel und Propheten dieser Zeit, wo Jesus mittendrin der Eckstein ist. Und dieser ganze Bau soll ja erbaut werden zu einem heiligen Tempel. Da wird nichts Unheiliges hindurchgetragen. Eine Wohnung Gottes im Geist. Dafür garantiert kein Mensch, sondern nur Gott selbst in Jesus Christus durch die Apostel. Hier können wir ein wenig also verstehen, warum Petrus jetzt dieses Alte und Neue gegeneinander setzt. Früher war ich ein Knecht der Sünde, jetzt ein Knecht der Gerechtigkeit. Jetzt ist das was ganz anderes. Wenn ihr früher auf mich gehört hättet, dann wärt ihr verführt worden. Ich habe gesagt, ich will ihn nicht verleugnen, Herrn, und ich habe es getan. Aber jetzt ist es was anderes. Jetzt bin ich nicht mehr mein Selbstbestimmer, sondern Jesus Christus. Das Amt war auch, und warum betont er hier auch noch Apostelamt, war mit bestimmten Vollmachten verbunden. Vollmachten, die nur die Apostel hatten, zum Beispiel, dass ja auch das Schweißtuch von Paulus benutzt worden ist und über Kranke gehalten worden ist. Und dann steht dort in Apostelgeschichte 19, nicht nur Kranke wurden gesund, sondern Dämonen flüchteten. Welch eine Vollmacht. Die durch die, steht geschrieben, durch die Hände der Apostel geschah. Nicht durch irgendjemand, nur durch sie. Und durch die Hände der Apostel geschah es zu dieser Zeit, dass sie, auch in Ephesus, da waren welche, die dem Glauben folgen wollten, aber sie kannten noch nicht Jesus Christus und die Vollmacht. Und Paulus fragt, auf wen seid ihr denn getauft? Ja, die Taufe des Johannes. Und dann sagt er, ja, ihr müsst Jesus aufnehmen und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und er legte ihnen die Hände auf und sie empfingen den Geist. Das wollen heute manche Leute auch machen. Aber das ist nicht dann der Geist Gottes, der durch diese Handauflegung, die heute geschieht, übermittelt wird. Das ist ein spiritistischer Geist. Diese Vollmacht hatten nur die Apostel, um das zu tun. Bestimmte Vollmachten. Oder sie legten die Kranken, so lesen wir es auch in Apostelgeschichte 5, 15, auf die Straße, damit der Schatten nur des Apostel Petrus darüber kam. Und sie legten sie deswegen, weil sie wussten, dann wären die gesund. Das ist eine Vollmacht, die Jesus seinen Botschaftern, den Erstlingsbotschaftern, mit auf den Weg gegeben hat. damit das Evangelium auch glaubhaft ist. Dieselbe Vollmacht, die Jesus erzeigte, als er durch Israel ging. Er rührte die Kranken an und sie waren gesund. Die Dämonen flüchteten. Ja? Und das betont Petrus hier, Apostel Jesu Christi. Also nochmal, achtet darauf, was ihr hört. Hier redet nicht Mensch, sondern Gottes Stimme. Und dann setzt er in dem Grußwort hinzu, dass dieses Wort ja eigentlich nur gerichtet ist, und es kann gar nicht an andere gerichtet sein, an diejenigen, die denselben, nicht irgendeinen anderen, denselben teuren Glauben empfangen haben. Also hier wird eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen angesprochen, die das bejahen können. Die dann sagen, ja, das ist ja richtig, ich weiß, Gottes Wort ist Gottes Wort. Das heißt, zugleich ist es eine Erinnerung an diese, wenn ihr doch wisst, dass es Gottes Wort ist, dann haltet es doch, dann haltet euch daran. Die anderen, die nicht wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, die können sich auch nicht daran halten. Die kriegen überhaupt nicht mit, das Geheimnis des Glaubens. Ja, ich schreibe an die, an alle die, die diesen teuren, den gleichen teuren Glauben empfangen haben wie wir. Und das Wort teuer, das betont ja, das, was ihr empfangen habt, ist nicht eine allgemeine billige Gabe, die nebenbei zu empfangen war, sondern das ist das Höchste, was überhaupt ein Mensch empfangen konnte. So lesen wir es ja auch im ersten Brief des Petrus, wo er dann sagt, denkt daran, dass ihr nicht mit materiellen Gaben Gold und Silber erkauft worden seid, sondern mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Warum wird das immer wieder so betont? Um die Verpflichtung dem Geschenk gegenüber zu erkennen. Wir kriegen ja auch manchmal, also nicht nur meine Frau und ich, sondern auch so wir allgemein mal Geschenke von anderen, die einen gewissen ideellen Wert haben. Und die heben wir dann auf. Das ist die Sammeltasse von der Urgroßmutter. Die zeigen wir dann auch stolz vor. Aber wir zeigen sie nicht nur stolz vor, sondern was machen wir? Wir behandeln sie ganz anders als jede gewöhnliche andere Tasse. Denn die darf nie runterfallen. Die darf nie flüssig anfassen. Im Schrank verschlossen. Merken wir? Wir sollen darauf achten, was wir bekommen haben. Bloß nicht veruntreuen. Immer dran denken, wie wertvoll das ist. Nicht schmälern. Nicht zulassen, dass uns ein Stück davon weggenommen wird. Dass was kaputt gemacht wird. Ihr seid erkauft mit einem teuren Wert. Denkt immer wieder daran. Der teure Glauben, der euch überkommen hat, erinnert euch daran. Und an euch sind diese Worte gerichtet. Dann schreibt hier Petrus weiter, und das schachtelt ja alles so ineinander. Das sind ja nicht nur so Sätze, wie wir sie vielleicht schreiben würden, so hintereinander weg, sondern hier ist ja Wort für Wort in einer tiefen Bedeutung. Er schreibt dann weiter, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt. Das ist ein Satz. Also er bezeichnet das ganz deutlich, dass wir festbleiben sollen durch diese Gerechtigkeit, die Gott gibt. Nicht durch irgendeine. Ihr habt den teuren Glauben empfangen durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt. Also auch wieder ein weiterer Gedanke, der uns wichtig sein soll, dass wir merken, aha, wie sind wir überhaupt zu dem Glauben gekommen? Wie sind wir überhaupt zu der Seligkeit gekommen? Haben wir was beisteuern können? Nein, alles wurde geschenkt und zwar in einem so hohen Maßstab, wie wir ihn nie hätten erreichen können. Sollten wir da nicht dankbarer sein? Sollten wir da nicht viel mehr Acht darauf haben? Sollten wir nicht diese Dankbarkeit durch unseren Alltag mit hindurchnehmen? Das spiegelt sich alles darin wider. Den teuren Glauben durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt. Die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. In Römer 3 schreibt Paulus das ja auch Und die Apostel greifen ja mit ihren Aussagen immer ineinander, das ist derselbe Geist, und macht dies deutlich in Vers 21, Römer 3. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes, und es könnte heißen, ohne Zutun eurer Handhabung, was ihr auch machtet, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt worden durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und dieser teure Glauben an Jesus Christus ist gewirkt durch die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder, ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott nämlich für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, und nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Also was ist das für eine Aussage, was ist das für eine tiefe Verpflichtung, die da drin steht? Dass wir ein Glauben, eine Gerechtigkeit empfangen haben von Gott, die niemand bringen konnte und der wir nun verpflichtet sein dürfen. Petrus, ein Knecht Christi, Apostel Christi, schreibt an alle die, die diesen teuren, kostbaren Glauben empfangen haben, der gewirkt wurde durch die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Denn unsere Gerechtigkeit, wie heißt es im Propheten Jesaja, Kapitel 64, ist doch nur wie ein beflecktes Kleid, ist alles schmutzig. Unsere Gerechtigkeit ist unsauber, unsauber. Sie hilft überhaupt nicht. Und in diesem Kontext verstehen wir, und das ist mir auch wieder wichtig geworden und neu aufgegangen, diesen einen Satz aus Lukas 14, Vers 33. Den dürfen wir nicht nur rein materiell verstehen, sondern eben in Bezug auf die Verbindung mit Gott. Was sagt Jesus dort? Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das könnte dann also auch in diesem Kontext so heißen, wer nicht aller seiner eigenen Gerechtigkeit absagt, der kann der Gerechtigkeit Gottes gar nicht leben. Denn solange wir noch eigene Gerechtigkeit mitbringen wollen, blockieren wir das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes in uns. Das meint Jesus. Radikaler Schnitt. Du hast keine Gerechtigkeit. Das ist alles fehl und schmutzig. Du musst dir absagen, dir, deinem Leben, total. Dann kannst du mir nachfolgen. Und das heißt wiederum Knecht Christi. Solange du selber noch was tun willst, kann Gott nichts tun. Und hier liegt die Gefahr, auch die Verführung des Satans, der uns einreden will, dass wir Gott helfen könnten, dass wir etwas tun könnten, es käme auf uns an. Und dann versuchen wir, etwas in Szene zu setzen, Programme zu machen, und dann driften wir dabei ab in die Ungerechtigkeit und verlassen die Gerechtigkeit Gottes. Merken wir, das sind die Verführungen der letzten Zeit. Und Petrus schreibt diesen Brief für die Gläubigen, die auch in diese Zeiten kommen. Macht eure Erwählung und Berufung fest, damit das nicht passiert und ihr nicht abdriftet. Und dann setzt er hinzu, nachdem er gesagt hat, an wen er schreibt und wem doch diese Gerechtigkeit zuteil wird und dass nur diese Gültigkeit hat, sagt er, viel Gnade und Frieden möge euch nun erfüllen. Viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Jesu. Also auch wieder gebunden an den lebendigen Gott. Das ist nicht nur, ich will Gnade haben, ich will Frieden haben. Ich kriege sie aber nur durch die Erkenntnis Jesu Christi. Je mehr ich in der Erkenntnis Jesu Christi wachse, desto stärker wird der Friede in mir. Und auch die Gnade wird wirksamer. Ich kann nicht mehr Frieden produzieren in mir. Ich kann auch nicht nur sagen, ich möchte mehr Gnade haben, sondern das ist wieder gebunden, wenn du im Willen Jesu lebst, in seiner Erkenntnis, was er erkannt hat als richtig, dann wächst in dir der Friede und du lebst in dem zunehmenden Ausmaß der Gnade. So heißt ja auch unser Gesamtthema. Wachsen in der Gnade. Ja, und das heißt gebunden sein an den Herrn. Sonst geschieht das nicht. Also sehr eng müssen wir diese Worte des Apostels, die Jesus Christus hier gewirkt hat, lesen. Gott gebe euch viel, viel, reichlich, reichlich Gnade und Friede. Aber durch die Erkenntnis Gottes und Jesu. Nur dadurch. Sonst kriegt ihr das nicht. Sonst habt ihr Unfrieden im Herzen. Wie lesen wir uns an anderer Stelle, kommt Zank und Streit und Neid, Eifersucht. Das kommt alles auf, weil die Erkenntnis Jesu nicht eingenommen wird, das Handeln auf das Wort Gottes hin zu schwach geworden ist. Dadurch setzt sich wieder Unfriede durch. Wo sich aber das Handeln auf das Wort Gottes verstärkt, hat der Unfriede keine Chance. Er muss da hinten bleiben. Das ist lebendiger Glaube, das ist lebendige Gemeinschaft der Gläubigen, das ist siegreiches Leben in dieser Zeit. Wir haben ja auch als Eheleute ständig jeden Tag Berührungspunkte. Als Eheleute wohnen normalerweise in einer Wohnung. Normalerweise wohnen sie in einer Wohnung. Was bedeutet das? Sie begegnen sich sogar in dieser Wohnung. Und zwar das nicht nur einmal, sondern häufig, beim Essen oder irgendwie, ja. Und jeder Berührungspunkt birgt in sich, wenn wir nicht in der Erkenntnis Jesu leben, Unfriede. Jeder.
Zündstoff
zum Unfrieden. Stehst mir schon wieder im Wege, jetzt kommst du gerade an. Na, und das hängt ja auch da schief. Ach, hast du das schon gemacht? Ach, auch wieder nicht. Naja, aber ich muss heute noch weg und beeil dich. Alles solche Worte. Wir merken das oft gar nicht. Wenn wir also nicht in der Erkenntnis Jesu bleiben, jede Begegnung mit dem anderen Zündstoff zum Unfrieden. Ja. Aber das soll nicht sein, sondern vielmehr soll die Einheit, jede Begegnung soll eine Freude sein. Ach ja, wir gehören ja zusammen. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja. Und ich sage ja oftmals, das ist bei uns so wunderbar, ich freue mich auch darüber, wenn wir uns begegnen in unserer großen Wohnung, dann sind wir meistens beim Thema. Also wir begegnen uns nicht immer, wir haben ja einige Zimmer. Manchmal, wenn jemand anruft, muss ich sagen, ja, ich muss meine Frau erstmal suchen, wo sie ist. Ja. Ich weiß dann immer nicht gleich, wo ich sie finde. Aber wenn wir uns begegnen, sind wir immer beim Thema. Da reden wir dann nicht unbedingt über die Kartoffeln, die geschält werden müssen, sondern wie wunderbar es ist, Jesus zu folgen. Ja, jetzt auch in diesen Tagen, meine Frau kommt mir entgegen und sagt, was sie da gelesen hat, ist wunderbar. Es ist eigentlich schön, wie das alles so ist. Schon sind wir beim Thema. Und währenddessen können wir nicht streiten. Haben wir auch nicht vor, ja, Unfriede zu haben. Aber das ist das, in der Erkenntnis Jesu leben, merzt also diese Anläufe des Unfriedens aus. Und das brauchen wir als Kinder Gottes. Viel Gnade, viel Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Das ist praktischer Glaube. Darum lesen wir ja auch schon am Anfang des Johannesevangeliums über die Person unseres Heilandes, was in ihm ist, was in ihm ist. Ja, wir kennen das, wir lesen das ja oft, auch gerade in der Adventszeit und so weiter, kommen diese Verse immer wieder zum Tragen. Als, da wird beschrieben, als er erschienen ist, wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Ja, das Wort war Fleisch. Und dann lesen wir in Vers 14 auch, dass in ihm, also als eingeborener Sohn vom Vater, dass er voller Gnade ist und Wahrheit. Und jetzt verstehen wir Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Wenn wir da in der Erkenntnis sind, dann werden wir dieser Gnade in ihm und der Wahrheit teilhaftig. dann stehen wir darin. Das macht unser tägliches Gebetsleben aus. Das Suchen des Angesichtes des Herrn, so wie es auch der Psalmist sagt, du hast gesagt, wir sollen dein Angesicht suchen. Herr, ich suche dein Angesicht. Ich will von deinem inwendigen Wesen, will ich was haben. Gnade, Friede, Wahrheit, das ist alles in ihm. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn ich also Gnade suche, viel Gnade, viel Frieden, dann muss ich in dem Wort Christi leben und es immer wieder suchen. Nicht? Ihr merkt also, was so einige Worte in der Begrüßung zu einem Brief beinhalten und an die lebendige Gemeinde als Aufforderung dastehen. Damit sie nicht schwach ist in dieser Welt und nicht klagt über die vielen Anfechtungen. Liebe Geschwister, die Anfechtungen sind doch was ganz Normales. Sind doch ganz normal. Wir leben doch hier nicht im Himmel, sondern wir leben auf der Erde in einem Wesensgebäude, das der Fürst dieser Welt beherrscht, das ist der Satan. Dass es da Anfechtung gibt, ist kein Wunder. Aber das ist doch für uns nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch unser Glaube an Jesus, seine Erkenntnis, seine Berufung, seine Verbindlichkeit zu uns und somit auch unsere zu ihm. Das ist das Entscheidende und das sollen wir nie vergessen. Wir müssen und sollen also diesen Frieden in Christus noch besser kennenlernen, in seinem Wesen, in seinen Werken, damit wir noch tiefer gesegnet werden. Was ist die Absicht? Warum sollen wir denn gesegnet werden? Damit es uns gut geht? Damit wir ein Segen für andere sind? Es geht gar nicht um uns in erster Linie. Wir sind doch durch den Glauben an Jesus, durch die Wiedergeburt erlöst. Jetzt geht's nicht mehr um uns, jetzt geht's um die anderen, die das noch nicht sind. Denen wir aber auch ein sichtbares Zeugnis liefern sollen, dass wir Frieden gefunden haben. Und darum brauchen wir noch tieferen Segen, damit der auch zu den anderen deutlich wird und überschwappt. Je mehr wir unser Leben für nichts erkennen, also unser altes Leben, desto reichlicher wird das Leben Jesu in uns ausgebreitet. Hier verstehen wir auch den mit Heiligem Geist erfüllten Apostel Paulus, der, obwohl er ein Apostel war, doch diesen Wunsch des Weitergehens und Erkennens in Christus immer noch deutlicher verspürte. Wir lesen dazu Kapitel 3, Vers 8 im Philipperbrief, wo er das so ganz deutlich macht, er redet bereits hier als Apostel, also nicht als ein Knecht der Sünde, sondern ein Knecht der Gerechtigkeit. Er sprach von dem früheren zwar in Vers 7, was mir einst Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet, sagt aber, ich achte es immer noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen, jetzt kommt wieder dieses Wort, was wir am Anfang des Petrusbriefs gelesen haben, Erkenntnis Christi. Erkenntnis Christi. Viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Christi. Ja? Gegen diese Erkenntnis Christi achte ich alles andere immer noch für Schaden. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er sagt ja nicht, damit ich einmal anfange, an Christus zu glauben. Er spricht ja nicht als einer, der Christus noch nicht hätte. Er ist Apostel, er hat Christus. Aber er weiß, dass er noch viel mehr einzunehmen hat, was Christus ist. Dass ich ihn noch mehr gewinne. Ich muss mich und meine Möglichkeiten als Schaden dagegen achten, damit ich offen bleibe für das, was Jesus ist. Und damit ich nämlich in ihm erfunden werde, das ich nicht habe, und jetzt kommt wieder das, was wir vorhin gesagt haben, nicht wieder zurückfalle in meine Gerechtigkeit, die ja doch nur ein Unflätigkeit ist, die taugt weder vorne noch hinten was, sondern die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, in Christus durch den Glauben an ihn. Die allein diese Gerechtigkeit, dem Glauben, dem wahren Glauben zugerechnet wird. Das war sein Wunsch. Darum viel Gnade, viel Friede, wünscht der Apostel Petrus, durch die Erkenntnis Gottes und Christi Jesu. Dazu sind wir berufen und da kommen wir auch durch. Da kommen wir bis zum Ende durch, wenn wir uns dessen immer wieder vergegenwärtigen. Ansonsten verlieren wir uns in unserer religiösen Arbeit. Es gibt viel zu tun. Religiös kann man sehr viel machen. Kann man sich, wie sagt es die Schrift, ihr zerarbeitet euch in der Menge eurer eigenen Wege. Man kann vieles tun. Das kann also sogar in den Augen der anderen positiv aussehen. Aber ist es wirklich Gottes Wille? Ist es wirklich Gottes Wille? Wir wollen dem Herrn verpflichtet leben. Und so wie es der Apostel Paulus auch sagt. Er schreibt dann nämlich weiter von diesem geistlichen Wunsch in Vers 10 und 11, das möchte ich noch lesen aus Philipper 3. Ich möchte ihn erkennen. Und das sind auch nicht erst Worte, dass er sagt, ich bin noch nicht gläubig, ich muss noch Jesus mal kennenlernen. Nein, er kannte ihn. Der Geist Gottes war in ihm, pulsierte in ihm, dem Apostel. Und doch sagt er, ich möchte ihn noch mehr erkennen. Und vor allen Dingen die Kraft seiner Auferstehung, die Kraft, die mich vom Tod und Todesgeruch befreit. Uns umgibt auch als Gläubige oft der Todesgeruch. Das sind die negativen Erfahrungen. Negative Erfahrungen sind immer Todesgeruch. Angst ist Todesgeruch. Fehles, ja. Das zieht uns nämlich alles nach unten. Ist alles tot. Und Paulus sagt, ich möchte erkennen, was mich befreit von dem Todesgeruch. Ich möchte in dem Leben der Auferstehung leben. Und darin möchte ich bleiben. Darum möchte ich ihn noch mehr erkennen. Und ich möchte, und allerdings, das gehört mit dazu zu der Zeit, wir haben vorhin einleitend etwas von verfolgten Christen auch gesagt, wofür wir gebetet haben, dass sie vergebungsbereit sind und bleiben, dass sie nicht verbittert werden, ob ihrer Verfolger. Und Paulus sagt, und das möchte ich auch lernen, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden auch miterleben. Ich möchte auf der einen Seite das totale Leben der Auferstehung kam, aber das gibt es nicht, ohne mit Christus hier zu leiden. Wir müssen auch ein Ja zum Leiden haben. Und nicht nur zu den Freuden. Die Leiden sind aber äußerlich. Die Freuden sind durch die Wiedergeburt im Geist innerlich. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und das meinte er auch nicht nur im Blick auf das Ende der Zeit, denn er war ein Kind Gottes. Er wusste, dass er die Auferstehung, den Geist der Auferstehung in sich trägt. Aber dass er immer mehr dieses Auferstehungsleben hier schon erfährt. Und das brauchen wir in der Begegnung miteinander. Das brauchen wir als Zeugen in dieser Welt. Das brauchen wir in der Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu. Das brauchen wir in der Fürbitte auch für unsere Mitbrüder und Schwestern in der Not. Die Kraft der Auferstehung, Zuversicht. Das ist der Friede, der uns hier gegeben wird. Werden soll oder neu deutlich gemacht wird. Das heißt, wir fassen da zusammen, die einleitenden Worte sind quasi eine Erinnerung daran, woran wir eigentlich glauben. Das könnte uns ja jemand mal fragen. Sag mal, woran glaubst du eigentlich? Was würdest du antworten? Würdest du sagen, ja, naja, ich glaube, da ist ein Schöpfer. Ich glaube auch, dass er Jesus gesandt hat, der am Kreuz gestorben ist, oder würdest du sagen, ich glaube an den, der mein Leben total neu gemacht hat? Das weiß ich, er hat mein Leben total verändert. Ich war vorher innerlich ein Todeskandidat, jetzt weiß ich, was Leben ist. Jetzt habe ich eine gesicherte Zukunft. Wir sollen erinnert werden, woran wir glauben und wozu wir als Gläubige in dieser Welt berufen sind. Manchmal sagen wir auch zu Familien oder erinnern uns, die wir auch Kinder haben, wir haben Kinder nicht deswegen, damit wir eine harmonische Familie spielen können auf dieser Erde, sondern sie sind uns anvertraut, von Gottes wegen, dass wir sie segnen als Eltern durch unsere Gebete, durch die Fürsorge, dass wir sie segnen. Sie gehören uns gar nicht. Es ist nicht so kuschelig, einfach nur eine schöne Familie zu sein. Wir sollen uns erinnern, welche Berufung wir haben. Es ist auch nicht kuschelig, nur eine Ehe zu haben, sondern eine Berufung. Wir lesen es auch in der Schrift, welche hohe Berufung der Mann hat für seine Frau. Er soll sie lieben wie Christus die Gemeinde. Er soll dafür sorgen, dass es der Gemeinde, so wie Christus die Gemeinde, ihr gut geht. Den Freiraum zum Wachstum hat. Ja, den Freiraum. Nicht begrenzen, einengen. Ja, Jesus schafft uns auch einen großen Raum, wo wir das, was wir hören, auch tun dürfen. Die Aufgabe des Mannes und die Frau soll in der Ergänzung leben, soll sich führen lassen zum Guten. Was sind das für wunderbare Aufgaben? Also kein Selbstzweck, Ehe ist in Wahrheit kein Selbstzweck. Nicht kuschelig, sondern eine Verantwortung. Und daran sollen wir erinnert werden, woran wir glauben, wozu wir berufen sind. Und damit wir das stets jeden Tag neu wissen, lesen wir nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Gottes Wort zur Veränderung und danken im Gebet für den Zuspruch, den er uns täglich gibt. Soweit zu diesen einleitenden Worten, berufen und beauftragt. Ich lese uns nochmal, was Petrus hier schrieb, die zwei Verse, indem er sagt, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das möge der Herr schenken.